Eine Liebesheirat ist es offensichtlich nicht, was die Schweizer Regierung gestern Abend verkündet hat. Die Großbank UBS übernimmt die schwer angeschlagene Konkurrentin Credit Suisse für umgerechnet gut 3 Milliarden Euro. Die Schieflage der Credit Suisse hatte Sorgen auch um die Banken der Eurozone geschürt. Einer, der die Schweizer Bankenbranche gut kennt, ist Professor Klaus Wellershoff. Er war bis 2009 Chefökonom der Schweizer UBS, hat seitdem sein eigenes Beratungsunternehmen. Ihn habe ich gefragt, war das der richtige Schritt?
Ich glaube, wir können ein großes Vertrauen haben, dass das in dem Moment am Sonntagabend die richtige Entscheidung war. Vielleicht auch, weil es die letztmögliche war, um einen größten Kladderadatsch an den Finanzmärkten zu verhindern.
Was wäre denn passiert, wenn die nicht so gefallen wäre?
Naja, da standen ja zwei dann Optionen im Raum, nämlich der Konkurs der Credit Suisse, also wirklich ein Ausscheiden der Unternehmung, was beinhaltet hätte, dass die Credit Suisse ihre Verpflichtung gegenüber anderen Banken nicht hätte erfüllen können, oder aber eben eine Verstaatlichung. Und beides wäre sicherlich dazu angetan gewesen, dass es große Verunsicherungen, noch mehr als es sowieso ja schon im Augenblick gibt, an den Finanzmärkten entstanden wäre.
Es ist ja auch dann sehr schnell gegangen, plötzlich. Hätte da nicht früher reagiert werden können oder womöglich auch müssen?
Das ist in der Tat die Frage, die wir uns jetzt im Augenblick alle stellen, da in der Schweiz. Da hätte man sich vielleicht doch gewünscht, dass das Eingreifen der Behörden früher erfolgt wäre. Und dann hätten wir vielleicht auch mehr Möglichkeiten gehabt, das Ganze so abzuwickeln, dass eine solche Superfusion nicht möglich gewesen wäre. Man muss ja verstehen, für die Schweiz ist die neue UBS, die also die Credit Suisse beinhaltet, wirklich eine Riesenbank. Sie ist eigentlich zu groß fürs Land. Die Summe aller Kredite und Anlagen, die die Bank getätigt hat, ist zweimal so groß wie unser Bruttoinlandsprodukt, also unser jährliches Volkseinkommen. Das wird, wenn es dann irgendwann zu Problemen bei der UBS kommt, ganz, ganz schwierig werden, die dann noch in geeignete Bahnen zu retten.
Was wünschen Sie sich denn als Lehre aus den Vorgängen jetzt? Bräuchte es womöglich eine noch stärkere Regulierung oder hätten Regulierungsvorschriften anders angewendet werden müssen?
Also ich glaube, das Wort stärkere Regulierung ist wahrscheinlich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Ich denke, allgemein ist die Finanzmarktregulierung viel zu dicht und viel zu eng geworden. Da werden viel zu viele Nebensächlichkeiten durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, nicht nur bei uns, sondern auch in Deutschland, geprüft. Da werden Vorschriften gestellt, die mit nur großem administrativen Aufwand erledigt werden können, die aber nicht wirklich die großen Systemprobleme verhindern können. Und ich glaube, was man jetzt machen muss, man muss sich genau anschauen, mit welchen wenigen Regeln, die man dann scharf und streng umsetzt, man so eine Entwicklung, wie wir sie jetzt in der Schweiz gesehen haben, in Zukunft verhindern kann. Und dann muss, wenn man dann eine Regelverletzung sieht, man auch sicherlich auch härter durchgreifen, als man das bis jetzt getan hat.
Was bedeutet denn diese Fusion jetzt für den Finanzplatz Schweiz und auch das Vertrauen, das internationale Vertrauen in den Finanzplatz?
Ja, Vertrauen geht natürlich immer verloren, wenn es solche Unruhe gibt, sage ich einmal. Wobei man muss schauen, dass die Credit Suisse sowieso auf einem schlechten Weg war. Die letzten 10 Jahre gab es Skandal nach Skandal. Das ist ja an der Öffentlichkeit auch nicht vorbeigegangen. Und die Tatsache, dass die Credit Suisse so in die Bedrohung gekommen ist, ist ja die Reflexion davon, dass Kunden aus mangelndem Vertrauen ihr Geld dort abgezogen haben. Insofern ist, glaube ich, die Fusion, so paradox das klingen mag, doch am Ende eine Stärkung des Vertrauens, das aber vorher schon angeschlagen und ramponiert gewesen ist. Und ich höre jetzt schon, wie die UBS sich bewirbt, sozusagen auch im internationalen Markt. Schaut her, wie stark wir Schweizer sind. Wir konnten mit einem nur leichten Zucken die zweitgrößte Bank der Schweiz, die ja zu den Top 30 auf der Welt gehört, bei uns integrieren. Also die Schweizer Banken sind solide. Ganz falsch ist das jetzt im Augenblick nicht. Ich glaube, das kann helfen. Im Inland sieht die Lage anders aus. Ich glaube, da ist jetzt die Verzweiflung groß, was die Großbanken schon wieder angerichtet haben. Das ist vielleicht ähnlich wie die Diskussion, die auch in Deutschland geführt wurde während der Finanzkrise.
Sie haben jetzt ein Risiko schon angesprochen, nämlich die schiere Größe dieser neuen UBS. Was ist denn im Moment als Fazit so Ihr Eindruck vom europäischen Bankensystem? Sind wir da jetzt ein Stück weiter auf der sicheren Seite? Sind Sie beruhigt oder lauern da eben noch Gefahren?
Ja, das ganz Verrückte im Augenblick ist, dass die Krise der Credit Suisse und die Übernahme durch die UBS ganz wenig zu tun hat mit dem eigentlichen Problem, dem der Bankensektor jetzt ausgesetzt ist. Also wir haben eine Situation, wo nach vielen Jahren extrem tiefer Zinsen jetzt wegen der Inflation die Zinsen steigen müssen, entweder wegen der Inflationserwartungen der Anleger oder aber weil die Zentralbanken über höhere Zinsen die Inflation bekämpfen wollen. Und steigende Zinsen sind Gift für die Profitabilität von Banken. Das ist Systemimmanent. Das hat mit der Gier von Bankern nichts zu tun. Das liegt daran, dass die Banken kurzfristige Einlagen reinnehmen und langfristige Kredite vergeben. Das kreiert eine Abhängigkeit von der Zinsentwicklung, die bei steigenden Zinsen Verluste produziert. In dem Prozess der steigenden Zinsen ist Europa insgesamt noch hinterher, hinter den Vereinigten Staaten von Amerika. In Amerika kann man jetzt sehen, was passiert, wenn die Zinsen sehr schnell steigen. Dort hatten wir ja gerade die zweitgrößte und die drittgrößte Verstaatlichung in der amerikanischen Finanzgeschichte. Also ich glaube, da wartet noch einiges Ungemach auf uns bei den europäischen Banken. Und wir in der Schweiz sind dann gespannt, wie sich unsere große UBS in diesem Kontext bewegen kann. Wir glauben, dass sie solide aufgestellt ist, aber bei der Verflechtung der Banken weiß man am Ende eigentlich nie.
Sagt der Ökonom und frühere Chefökonom der Schweizer UBS, Klaus Wellershoff. Bleiben wir beim Thema Zinsen. Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat heute im Ausschuss für Wirtschaft und Währung den EU-Abgeordneten Rede und Antwort gestanden.
Die Parlamentarier wollten vor allem wissen, mit welchen Maßnahmen die EZB die Situation in den Griff bekommen will. Am Ende stand der Eindruck, dass angesichts der Risiken auch die Zentralbanker sich nur vorwärts tasten können. Die Kerninflation ohne die Preise für Energie und Nahrungsmittel ist weiter besorgniserregend hoch, die Inlandsnachfrage rückläufig, ebenso wie Investitionen und der private Verbrauch. Besonders beunruhigend ist, dass alle derzeit vorliegenden Prognosen noch ohne die jetzt eingetretene Notsituation auf den internationalen Finanzmärkten erstellt wurden, weshalb alle Wachstums- und Inflationsbewertungen ein hohes Maß an Unsicherheit bergen. Dass in der Schweiz die UBS die schwer angeschlagene Credit Suisse übernimmt, begrüßte die Notenbankpräsidentin als Rettungsaktion, um funktionierende Marktbedingungen und Finanzstabilität wiederherzustellen. Der Bankensektor des Euroraums sei widerstandsfähig mit starken Kapital- und Liquiditätspositionen, sagt Christine Lagarde. Auf weitere Zinserhöhungen angesprochen, wollte sie sich nicht festlegen. Allerdings bliebe das Ziel, die Inflation auf 2% zu drücken. Und da sollte niemand an der Entschlossenheit der EZB zweifeln. Matthias Reich in Brüssel.
Rentnerinnen und Rentner in Deutschland wissen jetzt, mit wie viel mehr Geld sie ab dem 1. Juli rechnen können. Im Westen sollen die Renten um rund 4,4% steigen, im Osten um rund 5,9%. Das hat Bundesarbeitsminister Heil mitgeteilt.
Wer 1.000 Euro Rente hat, bekommt ab Juli 43,90 Euro mehr im Westen. Im Osten sind es bei einer Rente von 1.000 Euro 58,60 Euro. Eine so große Steigerung ist selten. Erst zum dritten Mal seit 1990 fällt die Rentenerhöhung so hoch aus wie nun in diesem Sommer. Die Rentenerhöhung hat nichts mit der derzeit vollen Kasse der Rentenversicherung zu tun. 3,4 Milliarden Euro Überschuss sammeln sich dort. Die Anhebung der Rente folgt vielmehr der Lohnentwicklung des vorangegangenen Jahres. Und da die Löhne 2022 kräftig gestiegen sind, ergibt sich nun ein so großes Plus. Für manche Rentnerinnen und Rentner wird dies aber auch nötig sein, denn gleichzeitig ist die Inflation nach wie vor sehr hoch. Im Februar lag sie bei 8,7%. Für die Beitragszahler ändert sich erst einmal nichts. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil versicherte, dass die Beiträge auch nach 2025 nicht in die Höhe schellen werden. Nur bis dahin sind nämlich bislang feste Haltelinien eingezogen. Anita Fünfinger, Berlin.
Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech verstärkt seine Aktivitäten bei der Krebsforschung. Dazu investiert BioNTech in eine Partnerschaft mit einer amerikanischen Biotechnologiefirma. Einzelheiten von Sabine Geipel.
Der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech konzentriert sich immer mehr auf sein eigentliches Kerngeschäft, dem Kampf gegen den Krebs per Immuntherapie. Es ist der zweitgrößte Deal des Unternehmens, seit die Mainzer im Januar angekündigt hatten, das britische KI-Startup InstaDeep zu übernehmen. Für umgerechnet 186 Millionen Euro erwirbt BioNTech nun eine exklusive weltweite Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung eines Antikörperkandidaten von OncoC4, eines Biotechnologie-Spezialisten aus dem US-Staat Maryland. Laut Mitteilung von BioNTech wird der Antikörper ONC392 momentan bei der Erforschung der Therapie von Lungenkrebs eingesetzt, sowie bei der Behandlung von Eierstockkrebs. Die klinische Entwicklung sei dazu bereits fortgeschritten. Dieser Antikörper sei eine wertvolle Ergänzung zum immunonkologischen Portfolio von BioNTech, so Firmenchef Shahin laut Pressemitteilung. Vom US-Unternehmen OncoC4 heißt es, man freue sich sehr darauf, gemeinsam mit BioNTech an der Entwicklung von ONC-392 für Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf zu arbeiten. Sabine Geipel, SWR Wirtschaftsredaktion.
Und zum Schluss kommen wir nochmal zurück auf UBS und Credit Suisse. Das Thema hat heute auch an der Börse für einigen Wirbel gesorgt.
Heute Morgen die Aktien deutlich im Minus zu Handelsschluss. Der DAX mehr als 1% im Plus. Er steigt auf 14.933 Punkte. Die Credit Suisse ist gerettet, der Schweizer Finanzplatz auch. Aber die Probleme sind damit noch nicht vom Tisch. Viele Anleger sind nach wie vor nervös. Mögen im Fall der Credit Suisse hausgemachte Probleme eine Rolle gespielt haben, so wird doch deutlich, dass allen bisherigen Sicherungsmaßnahmen zum Trotz das Finanzsystem fragil ist. Es gibt nach wie vor Probleme in einigen Bereichen im Bankensektor. In Sachen Bankenregulierung müsse nachgebessert werden. Von einem Weckruf ist die Rede im Frankfurter Börsensaal. Andere Themen sind in den Hintergrund gerückt. So ist der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall ab heute im DAX. Rheinmetall hat zurzeit einen Börsenwert von über 10 Milliarden Euro. Seit der russischen Invasion in die Ukraine vor gut einem Jahr hat sich der Börsenkurs der Aktie mehr als verdoppelt. In seinen zivil ausgerichteten Bereichen ist Rheinmetall unter anderem Zulieferer für die Automobilindustrie. Claudia Wehrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
SWR aktuell Wirtschaft.
Hi, hier ist Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion mit einem kurzen Hinweis in eigener Sache. Unseren Podcast SWR Aktuell Wirtschaft gibt's ab sofort exklusiv in der ARD Audiothek und auf swraktuell.de. Das heißt, auf allen anderen Podcast-Plattformen wird die Ausspielung ab sofort beendet. Die ARD Audiothek, das ist die Audio-App der ARD. Es gibt sie im App Store, im Play Store und natürlich im Internet unter www.ardaudiothek.de. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch da treu bleibt. Tschüss!